Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Zu Beginn möchte ich gern beten. Herr Jesus, danke. Ja, du bist auch da. Danke, Herr Jesus, dass du uns begleitest in unseren Nöten, dass du immer bei uns bist und dass du uns Trost gibst. Oh, Vater, dafür danke ich dir. Und jetzt nimm diesen Gottesdienst bitte in deine Hände und mach es möglich, dass ich wirklich auch nur das sage, was du willst, dass ich sage. Darum bitte ich dich. Amen. Ich kaufe ziemlich viel übers Internet ein und dann lese ich auch immer so die Bewertungen und versuche mir dann ein Bild über die Bewertungen zu machen. Und da hatte ich mal, ich weiß gar nicht mehr, was es da ging, auf jeden Fall hatte ich dann die Bewertung gelesen. In der Bewertung hieß es dann, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Okay, das stand unter dem Bild und ich habe mir das Bild angeschaut und dachte mir, nee, sorry, das Bild sagt mir jetzt aber gar nicht viel. Ich weiß nicht, meint er das jetzt gut oder meint er das schlecht? Dann habe ich das dazu gelesen und wusste dann, auf was er hinaus wollte. Also ich finde, so einfach war das nicht. Und dann habe ich mal nachgelesen, in Wikipedia kann man lesen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist ein Sprichwort oder eine Metapher für den Mehrwert von Bildern gegenüber nur einem Text. Es bezieht sich darauf, dass komplizierte Sachverhalte oft mit einem Bild oder einer Darstellung sehr einfach erklärt werden können und ein Bild meist einen stärkeren Eindruck auf den Betrachter ausübt als ein umfangreicher Text. Und dann habe ich natürlich noch weitergelesen auf einer anderen Seite. Das Gehirn tut 60.000 Mal schneller Bilder aufnehmen oder verarbeiten als ein Text. Also wir benötigen nur 13 Millisekunden, um ein Bild zu erkennen. Ein einfaches Beispiel, wir identifizieren Emojis weitaus schneller als einen Satz, der das entsprechende Gefühl beschreibt und wissen sofort, was dieses Bild uns sagen möchte. In dem Fall könnte es tatsächlich dann so sein, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Tatsächlich können Bilder viel aussagen, manchmal weiß man aber auch gar nicht genau, was will jetzt eigentlich der Zeichner oder der Fotograf, was will er denn mit diesem Bild aussagen? Und vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Genau. Da hat man so komische Geschichten gehabt oder Bilder und dann musste man ja eine Geschichte dazu schreiben. Ja, ich fand die auch mal ganz schlimm. Für mich war es furchtbar. Vor allem hatte ich ja immer meine Probleme mit Gegenwart und Zukunft und ach, was weiß ich. Ja, also meine Geschichten an sich waren eigentlich immer sehr voller Fantasie, aber wie ich es geschrieben habe, das hat halt dann denen nie so gefallen, denen Lehrer. Ja, und es ist dann, denke ich, auch gar nicht mal so einfach, denn genau das, was jetzt der Lehrer wollte oder was der Zeichner hier aussagen wollte, zu treffen, oder? Ich meine, es kann ja sein, dass ich was ganz anderes da hineinlege und nachher stimmt es nicht. Und ja, also ich fand es immer ganz schwer, da den Nagel auf den Kopf zu treffen. Und vor kurzem habe ich einen Schrank aufgebaut. Und da gab es nur Bilder. Ich habe erst später gesehen, da sind jetzt Texte unten drunter, aber bei meinem Bild, das war der Pax-Schrank, da waren tatsächlich nur Bilder. Also da war kein Wort, gar nichts, da waren nur Bilder. Und dann dachte ich mir, das ist ja easy, oder? Ja, da kannst du denn in alle Sprache verschicken, den Schrank, jeder kann ihn aufbauen, weil Bilder kann im Normalfall jeder lesen, sogar der nicht lesen kann. Und dann waren dann auch so Ausrufezeichen dabei, wo dann auch wirklich, da musst du jetzt drauf achten, dass das Teil jetzt so rumliegt und nicht andersrum. Und man konnte sogar die Löcher abzählen, es hat alles gepasst. Und ich fand das eigentlich sehr toll und einfach, den Schrank dann nachher aufzubauen. Und dann habe ich mir so gedacht, wäre ja eigentlich praktisch, wenn die Bibel auch in Bilder wäre. Dann müsste man sie ja nicht in verschiedene Sprachen übersetzen. Aber geht es denn eigentlich, die Bibel in Bilder? Und dann habe ich mir gedacht, ein Bild sagt ja 1000 Worte, aber was will das dann eigentlich sagen, dieses Bild? Und deswegen braucht die Bibel Worte. Also die Bibel kommt Mit Worten klar, aber ohne Bilder. Aber die Bibel zeigt Bilder auf. Bei einer Gebrauchsanweisung ist das ja ganz Gebrauchsanleitung ist das ja ganz einfach, weil man hat ja dies alles so eins zu eins. Man kann das umsetzen. Hat man jetzt oder würde jetzt einfach ein Bild in der Bibel, also anstelle Wörter, einfach nur ein Bild sein, dann könnte man ja alles da hineinlegen und man wüsste ja gar nicht, was wollte jetzt Gott eigentlich mit diesem Bild uns sagen. Und von dem her braucht die Bibel tatsächlich Wörter. Und sie zeigt uns Bilder auf von Lebenssituationen und Geschichten, die früher geschehen sind, die wir heute jetzt nicht eins zu eins umsetzen können, aber wir können aus diesen Bildern, aus diesem Gleichnis, aus diesen Geschichten lernen. Und ich habe euch mal eins mitgebracht, und zwar die Geschichte oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nachzulesen kam es in Lukas 15, 11 bis 32. In diesem Gleichnis wird ein Bild aufgezeigt, das die Liebe Gottes zeigt. Da ist ein Vater mit zwei Söhnen. Und der jüngere Sohn bittet seinen Vater, das Erbe jetzt schon auszuzahlen. Für den Vater war das sicherlich gar nicht leicht. Denn er musste ja seinen Besitz halbieren. Wie er das gemacht hat, das können wir nicht nachlesen. Aber er hat es gemacht, das weiß man, das kann man nachlesen. Er liebt seinen Sohn und gibt ihm das, was er will. Er lässt ihn aus Liebe ziehen. Er ist ein Vater, er ist ja der Vater. Er hätte ihn ja eigentlich auch ohne Geld wegschicken können. Er hätte sagen können, du hast mich jetzt ganz schön verletzt, das finde ich jetzt richtig doof. Jetzt gehe ich gerade, von wegen, du kriegst mein Erbe. Aber stattdessen hat er ihm die Hälfte gegeben und hat ihn tatsächlich dann gehen lassen in Liebe. Der Vater lässt seinen Sohn in Liebe ziehen. Er gibt ihm die Hälfte. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, als Jesus so das Gleichnis erzählt hat, waren vielleicht die ein oder anderen Zuhörer, die dachten dann, Mann, sag mal, der Vater, da muss ja echt dumm gewesen sein. Der lässt da seinen Sohn mit der Hälfte von dem Geld gehen. Das ist doch verletzend. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann so getuschelt haben und sich dann vielleicht der ein oder andere aufgeregt haben, weil ich weiß es ja nicht, aber ich denke fast, dass es damals noch gar nicht so üblich war, dass ein Vater sein Kind so sehr lieben konnte. Und nach außen hin hat ja jetzt der Vater nur noch einen Sohn. Man denkt, ein Sohn ist weg und jetzt hat er nur noch einen Sohn. Also, aber für den Vater, er hat immer noch beide Söhne, er hat sie beide lieb. Und auch den er hat gehen lassen, hat er immer noch lieb. Ich habe mir dann überlegt, wenn jetzt einer von unseren drei Söhnen kommen wird und sagen wird, Papa, Mama, gib mir die Hälfte von deinem Erbe, von eurem Erbe, dann würde mich das tatsächlich ganz schön verletzen, weil das würde ja heißen, dein Erbe ist mir wichtiger als du. Also wäre doch gut, wenn du jetzt nicht mehr da wärst, dann hätte ich mein Erbe schon. Also gib mir es doch jetzt, ich mag jetzt nicht warten, bis du stirbst. Und das ist ja eigentlich so dieses Abwertende, also so kommt es für mich rüber, so, ja, gib mir einfach das Geld, ich brauche dich nicht. Ich brauche dein Geld, aber dich brauche ich nicht. Und es tut weh. Und was macht man jetzt? Gibt man jetzt seinem Sohn das Geld und lässt ihn dann in Liebe gehen, man geht im Frieden auseinander, oder schmeißt man ihn raus und sagt, nö, mit dir mag ich gar nichts mehr zu tun haben? Und was treibt uns an, die Liebe oder die Enttäuschung? Und Jesus zeigt hier wirklich einen Vater auf, den die Welt vielleicht bis dahin noch nie gesehen hat. Ein Vater voller Liebe und Weisheit. Ich glaube, es war selten, dass damals eine Frau oder ein Mann oder die Frau oder die Kinder so sehr geliebt worden sind, wie es in diesem Gleichnis dargestellt wird. Und dieser Sohn ist dann gegangen. Er hat sich ein neues Zuhause gesucht. Und wir wissen, dass das Geld dann bald weg war. Dann steht er da und hat nichts mehr. Er hat ein Zuhause gesucht bei falschen Freunden. Das Geld war weg. Und wo soll er jetzt hin? Und da kommt dann wieder die Liebe ins Spiel. Er und sein Vater, die sind im Frieden auseinandergegangen. Die waren nicht im Streit. Und aus diesem Grund konnte der Sohn sagen, ey Mann, ich habe ja noch einen Papa. Und ich gehe zu meinem Papa wieder zurück. Und wenn aber auch nicht als Sohn, das kann ich ganz gut verstehen, wenn er mich nicht mal als seinen Sohn haben will, aber dann wenigstens als Arbeiter in seiner Nähe. Und dann geht es mir immer noch besser als hier heimatlos. Und so kommt es, dass er sich auf den Heimweg macht und aber trotzdem so ein bisschen wahrscheinlich so überlegt, mag er mich überhaupt noch oder wie oder was? Und sein Vater vermisst ihn. Er vermisst ihn so arg. Und ich finde, man kann jemanden nur vermissen, wenn man ihn wirklich lieb hat. Wenn man jemanden nicht mag, dann braucht man ihn auch nicht vermissen, dann will man ihn ja nicht. Und der Vater steht an der Tür. Tag für Tag hält er nach seinem Sohn Ausschau und schaut, wo bleibt er denn? Er weiß, mein Sohn kommt wieder. Und dann kommt er tatsächlich. Kommt der Tag, an dem sein Sohn wieder zurückkommt. Und weil sie Frieden miteinander haben, als sie im Frieden auseinandergegangen sind, kann er rufen, mein Sohn, der Sohn, der jetzt wieder zurückkommt und gedacht hat, er kommt als Arbeiter zurück, der Vater nennt ihn mein Sohn. Das erkannte der Sohn, dass er einfach geliebt war und immer noch geliebt wird. Doch da, genau. Ja, er nimmt dann seinen Sohn in den Arm, obwohl er ja direkt von der Schweine kommt. Ich glaube nicht, dass der unterwegs noch die Möglichkeit gehabt hat, sich irgendwie zu duschen, frisch zu machen oder so. Der hat halt dann dementsprechend gerochen, gemüffelt, wie auch immer. Und was macht sein Papa? Er nimmt ihn in den Arm. Er hat ihn so sehr lieb, dass ihm das alles gerade egal ist. Und spätestens jetzt wissen die Zuhörer, die das damals zugehört haben, der Vater, das war kein Dummer. Der Vater war sehr klug und so voller Liebe, weil der Sohn ist ja zurückgekommen, weil er geliebt wurde. Und weil er wusste, ich bin geliebt und ich kann wieder zurückkommen. Und diese Liebe Gottes, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Aber wenn die Bibel so alt ist, ist sie immer noch aktuell. Wir können sie immer wieder auf unser Leben umsetzen, daraus lernen. Und das Gleichnis, das ist ja hier auch gar nicht zu Ende. Denn der Vater hat ja nochmal einen Sohn. Und der Sohn beschwert sich dann beim Papa und sagt, ey Mann, der geht weg, kommt wieder und du machst ihm fest und ich bin immer da und ich krieg nie was. Und dann habe ich mir so gedacht gehabt, der Sohn, der gleicht einem, ich überspitze es jetzt einfach mal, einem Christ, der schon immer Christ war, vielleicht von Kind auf oder so, der war schon immer da, er war schon immer ein Christ. Und der ist so demütig und so voller Liebe und so genial, das ist ein richtiger Christ. Und wenn der zum Aldi geht und alle Aldi-Parkplätze belegt sind, dann geht er ganz hintere und parkt dort ein Auto, geht voller Demut, dann in den Laden rein und kauft ein. Und die Kassenschlange steht bis hintere, bis zur Kühltheke. Er steht schon zwischen die Kühlregale, friert sich einen ab, aber er sagt nichts. Er ist total demütig und ganz toller Christ. Ich weiß, ich bin gerade ganz böse. Und dann seht ihr einer, der gerade den Laden betritt, der ist doch gerade frisch bekehrt. Der war schon Christ und ist jetzt wieder Christwoche und jetzt kommt er in den Laden rein. Kauft ein, geht an die Kasse, zack, Kasse geht auf. Er geht dran an die Kasse, wird bedient. Später sieht er so durch das Fenster, weil er steht ja immer noch ganz hinten in der Schlange, sieht er so, der hat doch tatsächlich einen Parkplatz bekommen, neben deiner Einkaufswege. Wie hat der das gemacht? Dann geht er in sein Auto und dann platzt ihm der Kragen. Er sagt, Herr, wie kann das sein? Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Ich war schon immer da. Ich bin dein Kind. Ich bin doch so super. Und dann sagt Gott zu ihm, weißt du was? Als der am Morgen losgefahren ist, hat er schon auf dem Weg zum Aldi gebetet, Herr, schenk mir doch bitte einen Parkplatz. Und als er den Laden betreten hat, hat er gesagt, mach's doch bitte möglich, dass nachher eine Kasse für mich aufgeht. Du hast mich noch nie um was gebeten. Du hast dich ganz hinten hingestellt. Bitte doch mal, bitte darum. Du bist doch mein Kind, du darfst auch mal was sagen. Du darfst auch mal zu mir kommen und einfach mich darum bitten. Ja, ist ein bisschen vielleicht überspitzt, aber ja, ich denke mal. Manchmal müssen wir tatsächlich unser Schnabel aufmachen, wenn wir was haben wollen. Wenn uns, dann müssen wir es einfach sagen. Ich meine, wir als Eltern, wir hätten ja auch gerne, dass unsere Kinder sagen, Papa, ich brauche neue Kekse. Die Kekse sind alle. Und am besten hätten wir es gewusst, bevor die letzte verbraucht worden ist, damit wir nicht noch schnell in Aldi fahren müssen. Ja, und so ist Gott auch. Er ist ein ganz, ganz, ganz liebender Vater. Und aus diesem Grund dürfen wir tatsächlich zu ihm kommen, mit allem, was uns bedrückt, was uns ärgert, wie auch immer. Wir dürfen ihn auch um Dinge bitten. Also die Bibel sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt habe ich euch ein irdisches Vaterbild aufgezeigt. Aber wie viel mehr liebt euch der Vater im Himmel? Und hätte ich euch jetzt einfach nur dieses Bild gezeigt und hätte gesagt, so, das ist die Liebe Gottes. Oder vielleicht, nein, ich hätte ja gar nichts dazu sagen sollen. Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Dann hättet ihr auch gedacht, ey, was will sie jetzt damit sagen? Soll das jetzt, kann alles sein, oder? Ja, aber ich will euch damit sagen, Gott hat euch ganz, ganz, ganz arg lieb. Und das Bild allein hätte tatsächlich nicht so viel ausgesagt, aber das Gleichnis dazu schon. Und was ist jetzt besser, als es wirklich selber zu erleben? Die Bibel spricht über einen Gott, der Wunder tut, der begleitet und niemanden übersieht, der Weg und Weisheit ist, Ratgeber. Und wie schön ist es dann tatsächlich, das alles selbst mit ihm zu erleben. Das Tolle an der Bibel ist, die Bibel ist immer aktuell. Es gibt Krimis, Thriller, Romane, wie auch immer, die ziehen einen vielleicht in den Bann. Man liest sie und man kann sich vielleicht gar nicht davon trennen und alles andere bleibt stehen und Hauptsache man weiß, wie es gleich zu Ende geht. Aber also ich persönlich kann ein Buch nur einmal lesen und dann war es das gewesen. Also nochmal muss da nicht sein. Und schon gar nicht dann nochmal reinblättern und vielleicht die ein oder andere Passage nochmal nehmen. Aber die Bibel, die schon, die kann man durchlesen, man kann sie weglegen und dann kann man sie wiederholen und wieder lesen. Und es ist immer was Neues dabei. Also sie wird nie langweilig und das, also ich finde es genial, wie das ein Buch machen kann. Die Bibel kommt ohne Bilder aus, aber nicht ohne Worte. Sie benutzt Worte, um Bilder aufzuzeigen. Und was sagt uns jetzt die Geschichte über Gott? Gott, der uns seine Kinder nennt, er gibt uns sein Erbe, also die Ewigkeit, und wir möchten sie am liebsten jetzt schon. Aber wir verprassen sie. Tag für Tag sündigen wir und verspielen die Ewigkeit. Aber Gott ist immer da und nennt dich mein Kind. Gott hat uns in Liebe ziehen lassen und er lässt uns immer wieder in Liebe ziehen. Aber er steht mit offenen Armen da und vergibt uns in seiner Liebe. Immer und immer wieder, wenn wir zu ihm kommen, wir müssen zu ihm zurückkommen. Das ist das, was wir tun müssen. Und das ist die wahre Liebe Gottes, die uns die Bibel aufzeigt. Und wenn ihr jetzt, also ich wünsche mir jetzt, wenn ihr euch nichts anderes merken könnt, außer, oder wie will ich das jetzt sagen? Ich wünsche mir, dass ihr euch merkt, Gott hat dich lieb und er nennt dich sein Kind. Genau, ich wünsche euch, dass ihr erkennt, ihr seid wirklich Gottes Kinder. Und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr das in dieser Woche erleben dürft. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Amen.